Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer, Gründer von Ruach Jetzt, und ich bin heute zusammen mit
Philipp Greifenstein. Hallo.
Philipp von der Eule. Und du hast dich quasi selber eingeladen und hast gesagt, ey, Social Media, das ist 2024 ein Ding, über das wir nochmal reden sollten. Vielleicht haben sich einige Dinge verändert, seitdem man euphorisch damit angefangen hat. Ihr bringt jetzt nochmal zwei größere Texte, wie ich vernommen habe, zum Thema Social Media und wie sich das verändert hat, raus. Du hast ja auch im letzten Jahr noch ein Buch geschrieben mit Hanno zum Thema digitale Gemeinde, also bist da drinnen wahrscheinlich ein sehr kompetenter, guter Gesprächspartner. Und darüber wollen wir heute schnacken, oder?
Ja, das stimmt. Gemeinsam mit Hanno Terbeugen habe ich das Buch geschrieben, Vernetzt und zugewandt, digitale Gemeinde gestalten, im Neukirchner Verlagshaus. Ist es erschienen in diesem Frühjahr. Hanno war ja auch schon hier im Podcast.
Und das beschäftigt sich also mit der Digitalisierung unterschiedlicher Arbeitsfelder in Kirchgemeinden. Und darüber hinaus beobachte ich ja die digitale Kirche schon seit über 10 Jahren. Und wir haben uns das in der Eule, also eulemagazin.de, so angewöhnt, das zwar begleitend zu machen, aber weil so viele andere Themen auch wichtig sind, wenigstens einmal im Jahr gründlicher hinzuschauen mit dem Social Media Update. Und da schaue ich dann einmal im Jahr mir die Social Media Landschaft an und versuche herauszufinden, was aus der aktuellen Lage sich für KommunikatorInnen in der Kirche daraus ergibt.
In der Summer School 2022 habe ich einen kleinen Beitrag veröffentlicht, 15 Minuten, der hieß, warum killt Instagram den Like-Button? Und eine These, die ich da drin vertreten habe, war, Facebook ist ja so ein bisschen in die Podolie geraten, Mental Health Issues, und dann haben sie gesagt, oh, passt auf, ab jetzt kann man den Like-Button verstecken. Und das ist ja schon bemerkenswert gewesen aus Marketingperspektive, weil man sich ziemlich sicher war, dass dieser Like-Button einer der Wachstumsfaktoren für soziale Medien war, weil es nämlich auf die, verkürzt gefasst, soziale Belohnung setzt, ne? Und zwar auch auf Glücksspiel. Also ich weiß ja nie, wie viele kommen, aber ich weiß, es kommen welche in einer undifferenzierten Höhe. Das sorgt mehr für Bindung. Ganz schön ist das Hook-Modell, sich dazu mal anzugucken. Also das heißt, die Tatsache, ich poste was, ich bekomme einen random Reward wieder zurück, ist ein psychologischer Effekt, der dazu sorgt, es bindet. Und auf einmal killt Instagram diese Funktion. Und dann stellt sich ja schon die Frage, warum? Und die These, die ich vertreten habe 2022, war ja zu sagen, weil Instagram das überhaupt nicht mehr nötig ist und gar nicht mehr seinen Fokus darauf setzt, dass jede Person, die dort aktiv ist, selber Produzierende werden soll, sondern Instagram baut viel mehr darauf, dass es große Star-Creator gibt und man so ein bisschen hinter die Kulissen, in ganz großen Anführungszeichen, weil das natürlich auch eine inszenierte hinter den Kulissen ist, blicken kann. Und das heißt, und die haben andere Möglichkeiten, um zu gucken, ob ihre Content erfolgreich ist oder nicht, als die Like-Buttons, ne? Also kann man diese Funktion killen. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du zu einem ähnlichen Schluss, also das Ende eigentlich von Prosumentenverhältnisse, dass jemand Konsument und Produzent ist.
Ehrlich gesagt habe ich das vor allen Dingen im letzten Jahr ausführlich in das Social Media Update hineingeschrieben, also den Unterschied zwischen einem Social Graph und einem Interest Graph. Also bisher, oder nicht bisher, aber in den klassischen sozialen Plattformen, Social Media Plattformen, die wir kennen in den letzten 20 Jahren seit 2000 ungefähr, ist es so gewesen, dass die Inhalte, die uns angeboten werden, also danach ausgewählt werden, mit wem wir in einer Beziehung stehen, in welcher Beziehung wir zu den Accounts stehen, denen wir folgen und die wir uns in unseren Feed, in unsere Timeline geholt haben. So war das jedenfalls eine Weile lang. Und das ist aber, das ist der Social Graph, ne? Also der Graph, das, was passiert, ist bestimmt dadurch, in welchen Beziehungen wir zueinander stehen. Und das ist abgelöst worden. Im Grunde genommen gibt's das nur noch bei Mastodon und Blue Sky, also zwei kleinen Microblogging-Diensten. Die alle anderen Social-Media-Plattformen funktionieren so, dass das, was uns angeboten wird, der Feed oder auch die Menge an Reels, nicht mehr ausschließlich und vor allen Dingen auch nicht mehr vordringlich dadurch bestimmt wird, in welcher Beziehung wir zu diesen Accounts stehen, sondern durch unsere Interessen, also Interest Graph nennt man das, wobei das ein bisschen ein schwieriger Begriff ist, weil die Interessen sind jetzt auch nicht die, die wir quasi permanent freiwillig von uns geben, sondern die die Plattform von uns lernt. Und jetzt kommt der Like-Button schon auch wieder ins Spiel, den hat ja auch Instagram nicht abgeschafft, den gibt ja nach wie vor. Es gibt die Möglichkeit des Opt-outs, das da nicht mehr angezeigt zu werden. Und ich habe mir jetzt gerade in den letzten Wochen auch nochmal die christlichen Produzentinnen und Produzenten in Deutschland angeschaut und die verzichten alle nicht. Ne, sind
sehr wenige,
durchgängig, ne? Sind sie, Likes werden angezeigt, ja. Und die spielen schon auch eine Rolle. Also das ist so, dass die Algorithmen auf Instagram und TikTok mit ins Gewicht nehmen, was ich selber mehr oder weniger freiwillig dann auch like oder wo ich zum Beispiel angebe, kein Interesse, möchte ich nicht nochmal sehen. Das spielt schon auch eine Rolle. Aber es gibt auch Metriken, die die Plattformen benutzen, die vor unser aller Augen als NutzerInnen verborgen sind. Also die Verweildauer, die Abspieldauer, die Eingruppierungen, Ähnlichkeit, Vergleichbarkeit von Inhalten, das ist für uns als normale NutzerInnen ja nicht nachvollziehbar. Aber das spielt schon eine große Rolle. Erfunden hat das, also in dem, wie sagt man, skalierten Sinne hat das eigentlich TikTok. Ja, die haben den erfolgreichsten Algorithmus, der das macht. Da kann man ohne eigenes Zutun sehr erfolgreich dann immer mehr Dinge von denen sehen, von denen man vermeint, das interessiert einen und alle anderen bauen das nach. Und jetzt kommt halt noch der Punkt, Interesse in diesem Sinne, Interest heißt nie, wie das der deutsche Begriff Interesse vielleicht ganz häufig so enthält, nämlich, sagen wir mal, ein intellektuelles hingezogen fühlen zu solchen Inhalten, sondern Interesse kann ja bedeuten, dass mich diese Inhalte total aufregen, dass ich in Angststarre davor sitze, dass ich mich in diese Inhalte verliebe, dass ich die Influencer und Figuren, die ich da sehe, mich in die verknallt habe oder whatever. Ja, also Interesse ist kein inhaltlich qualitativer Begriff, sondern heißt einfach nur eine hohe emotionale Bindung zu dem, was mir da gezeigt wird.
Das ZDF-Magazin Royal hatte vor kurzem einen sehr interessanten Beitrag, wo es ja so ein bisschen das nochmal aufgegriffen hat. Das heißt, Daddeln, Scrollen, Wischen, gefangen im Netz. Und du hast im Vorfeld auch beschrieben, die Tatsache, wenn ich ja in so einem Kurzvideo-Feed bin, bin ich ja viel mehr einfach mit ganz vielen kurzen Inputs beschäftigt. Und das segmentiert natürlich auch nochmal die Aufmerksamkeit. Und das hat natürlich auch einen anderen Part, wie wenn ich Instagram 2.15 irgendwie mir einen Beitrag angeguckt habe, was ja noch mehr was vom Bloggen hatte, ne? Bloggen, Texte drunter und dann kommentieren. Natürlich sprechen wir jetzt auch hier von romantisierten Gegenüberstellungen, ne? Es gab schon immer auch das Durchscrollen oder den Facebook Newsfeed durch, aber schon nochmal den Blick auf die Tatsache, dass wenn ich Nutzer einer Social Media Plattform bin, ist zumindest ein gewollter Nutzungsfaktor dieser Plattform ist, dass ich sehr, sehr, sehr viele kleine Inhalte in sehr kurzer Zeit über lange Zeit konsumiere und damit vielleicht auch gar nicht so richtig, so ein bisschen wie durcheinander trinken, danach gar nicht mehr so richtig weiß, wie lange war ich jetzt eigentlich damit beschäftigen, weil ich ja nicht einmal eine halbe Stunde geguckt habe und weiß, jetzt ist die Folge vorbei. Ja,
also der eigentliche Zweck von Social Media Plattformen ist Werbung verkaufen. Genau. So. Und dafür muss man ja einfach schlicht und ergreifend Augen haben, die diese Werbung auch sehen. Und ich meine, eigentlich sind das mit den Kurzvideos ist halt einfach das muss man einfach mal bewundern, eine total, also krasse Erfindung eigentlich, weil die dem Plattforminteresse und offenbar auch unserem Bedürfnis total entspricht. Ja, also ich meine, das hat ja, glaube ich, jeder von uns schon mal erlebt, dass wenn man da mal mit anfängt, Reels zu gucken oder TikTok zu gucken oder auch bei YouTube die Shorts, ja, dass man damit echt schwer irgendwie wieder aufhören kann. Ja, also da geht die Zeit ins Land. Aber es ist natürlich eigentlich totaler Quatsch. Also man muss das, also ich bin jetzt in den letzten Wochen wieder durch Social Media in einer Form durchgewartet, wie das jetzt die wenigsten von uns überhaupt noch machen, ja, oder noch nie gemacht haben. Und man stellt sich einfach so nach einer gewissen Zeit einfach die Frage, warum? Also warum eigentlich, außer halt dem Plattforminteresse zu folgen?
Ja, es ist halt ein kleiner Glücksspielautomat und als solches ist es ja auch optimiert, ne? Ich will das nächste und das bekommt mir was und wenn nicht, dann kommt genau. Halt das nächste mit dem neuen. Und ich muss mich ja jetzt an dieser Stelle mal outen. Ich sehe auf YouTube keine Werbung, weil ich habe YouTube Premium und es fällt mir sehr schwer, es wieder wegzugeben, weil ich kann mit meiner Instagram-Zeit kann ich prahlen, die ist erstaunlich niedrig. Aber meine YouTube-Zeit verrate ich lieber nicht pro Tag, in welchem Bereich sie läuft. Und ich merke auch dadurch, dass ich habe einen uralten YouTube-Account und ich merke, YouTube Shorts, da bin ich ein Sonderfall, aber catcht mich so hart, weil ich glaube, dieser Algorithmus einfach, ich habe nochmal nachgedacht, seit 2005, ne? Also so ziemlich Anfänge YouTube, also 2006 oder so, ziemlich Anfänge YouTube habe ich diesen Account, auf den ich das gucke und ich bin lost. Der hat mich einfach. Also die Zusammenstellung von Shorts TikTok bin ich weggekommen, Instagram Reels finde ich auch langweilig, aber YouTube Shorts hat mich schon zum Kickboxen gebracht.
Gut, also, lieber Tobias, du bist damit nicht alleine und vielleicht können wir das von unserem eigenen Medien... geh mal zwei Schritte zurück. Also das erste ist natürlich, würdest du dich als Blogger bezeichnen? Hast du dich schon jemals als Blogger bezeichnet? Also du hast ja mal eine Zeit lang gebloggt.
Nee, ich glaube nicht. Ich mach sowas, genau, ich weiß auch nicht, ich würde mich auch nicht richtig so als Creator bezeichnen.
Bevor wir die Begriffe alle verwischen, also ich bin Blogger gewesen. Damit unterscheiden du und ich uns von dem allergrößten Teil der Nutzerinnenschaft des Internets, weil wir quasi tatsächlich was reingegeben haben, während die meisten Leute schon immer mehr oder weniger Konsumenten sind. Und das war auch schon so, bevor die Plattform jetzt eigentlich nicht mehr Social-Media-Plattformen sind, würde ich meinen, sondern eben Entertainment-Plattformen geworden sind, mit einem ganz geringen Social-Media-Anteil noch. Also ein gutes Beispiel dafür ist Spotify, Podcast und Musik. Ja, also zuallererst mal, die meisten Leute hören auf Spotify einfach Musik. Es gibt einen Anteil, einen Nutzeranteil und Nutzerinnenanteil, die hören dort auch Podcasts. Und dort kann man dann zum Beispiel auch immer mal noch einen Kommentar abgeben. Aber das machen die allerwenigsten. Und im Grunde genommen ist Instagram auf einem bisschen höheren Niveau, aber im Grunde genommen das Gleiche. Es gibt Reels, es gibt Bilder, es gibt Stories und natürlich gibt es überall noch die aus dem Web 2.0, aus dem Prosumenten-Internet gelernte Möglichkeiten, Kommentar zu hinterlassen. Aber wer macht das eigentlich? Ja, machen eben nicht alle oder im Grunde genommen wirklich nur ein geringer Teil. Und ich habe mir in den letzten Wochen auch von einigen christlichen SinfluencerInnen mal ihre Statistiken zeigen lassen, um mir da noch einen Einblick geben zu lassen. Es ist natürlich alles anonymisiert, aber der Punkt ist der, gemessen an dem, was die Leute als nominelle Followerinnenzahlen haben oder als nominelle Reichweitenangaben der Plattform, ist das, was als tatsächlich qualitative Interaktion passiert, nämlich Kommentare, Direktnachrichten oder durchgeklickt auf einen anderen Inhalt, auf einen Podcast, auf eine Website etc., marginal und erhält sich immer im niedrigen, einstelligen Prozentbereich auf.
Das kann man ja sagen, man geht ja auf also eine gute Engagement-Rate, das heißt, die Rate von Like, Kommentare, Share etc. sollte zwischen 3% und 5% liegen.
Ja, aber du hast zum Engagement jetzt...
Also
das ist schon gut, also das stimmt. Gut, ne? Aber der Punkt ist, du hast zum Engagement jetzt schon die Likes mit dazu gezählt und da die rechne ich raus, also ich mache das nicht hochwissenschaftlich, dass ich sie rausrechne, aber ich nehme sie raus, insbesondere bei den Meta-Plattformen, Instagram und Facebook, und weil die dort plattformimmanente Steuerungselemente sind. Also das heißt, es hat sich, kann jeder von uns mal sein eigenes Nutzungsverhalten tatsächlich überprüfen, wie häufig man einfach in einem Feed vor allen Dingen noch einfach auf einem Bild klickt, weil er sagt, den kenne ich oder den mag ich, oder bei Kirchenaccounts, das ist die Kollegin und der Kollege, nicht wahr? So, und das hat also wenig eigentlich was mit einer qualitativen Interaktion zu tun. Insofern rechne ich die dir raus. Ja.
Ich würde nur damit nochmal sagen, dass es natürlich, also dass dieser dass das algorithmusgetriebene Plattform inhärent ist, dass man nicht alle Leute, die man als Follower hat, auch erreichen kann. Das ist ja etwas, was man auch, wenn man nochmal Kommunikationsstrategien bereitstellt, den Leuten klar macht, hey, was ihr macht, ist potenziell neue Leute erreichen können. Das können algorithmusgestützte Plattformen viel, viel besser. Aber die Leute, die ihr bekommt, sind nicht automatisch Leute, die ihr erreichen könnt. Ne? Also man kann die Aufmerksamkeit setzen, aber die Bindung wird schwieriger. Und das hängt mit der Art und Weise, wie die Plattformen funktionieren zusammen, weil du eben mit jedem Post nicht immer die Leute erreichst. Weil das ist auch für die Plattform irrelevanter ist, ob die Follower erreicht werden. Relevanter ist ja immer, ob Leute...
Aber, und das ist aber trotzdem ist ja das inhärente Versprechen an diejenigen, die was produzieren sollen. Sei das jetzt die Jugendgruppe mit ihrem Gemeindepädagogen oder Gemeindepädagogin, die sagen, machen wir einen Insta-Kanal auf, oder sei das jemand, der ein Buch schreiben will mit Segenssprüchen, ja? Oder was man auch immer so in seinem Leben geschrieben hat, ja, und sagt, ich will... macht das so ein bisschen als Promotion mit, da ist ja immer das Versprechen der Plattform, wir bringen dich zu den Leuten, die sich dafür interessieren könnten. Und das funktioniert nicht. Also das Versprechen der Plattform, insbesondere jetzt von Meta, insbesondere bei Insta, ist ein nicht gehaltenes Versprechen. Man erreicht ja nicht einmal die Leute, die einem bewusst gesagt haben, ich will dir folgen. Also wenn man sich die Insta-Statistiken wirklich anguckt, sieht man, dass man mit den allermeisten Beiträgen, also mit 95% der eigenen Beiträge. Nur ein Bruchteil der Leute erreicht, die schon einmal bewusst gesagt haben, ich will aber diesem Account eigentlich folgen. Und dieses Nicht-Erreichen, das liegt an unterschiedlichen Dingen. Also erstens, weil die Leute nicht permanent auf Insta sind. Ne? Also die Verweildauer auf Instagram ist sogar eher gering, die tägliche. Aber es liegt auch daran, dass die Leute das nicht mehr angezeigt und nicht mehr ausgespielt bekommen. Und das hat auf Facebook angefangen, vor ein paar Jahren, vor 3-4 Jahren schon. Und auf Instagram ist das inzwischen genauso. Man erreicht also nur einen Bruchteil der eigenen Followerschaft. Und dann gibt's sogar bei Insta diese schöne Anzeige, dass gezeigt wird, wie viele Kanäle auch mal ein Inhalt erreicht hat, also eine Story oder ein Reel erreicht hat, die bisher noch nicht zu den Followern gehören. Und da sieht man einfach, wenn man wirklich mal sehr ehrlich mit sich ist, dass das ganz, ganz selten überhaupt nur der Fall ist.
Wenn ich eine Beratung mache zu einem digitalen Kanal, dann sage ich denen, das ist ja das, worauf dein Content optimiert werden sollte. Weil es gibt keinen Grund, auf die Plattform zu gehen, wenn nicht das eine tragende Säule ist. Also Leute zu erreichen, die einen noch nicht kennen.
Das ist schön, dass ihr das optimieren wollt, die Inhalte, aber ihr könnt an den Inhalten optimieren, wie ihr lustig seid. Die Plattformarchitektur ist nicht dafür gedacht.
Meines Stats aktuell sind, dass 38% nicht Follower erreicht werden. Also natürlich sollten am meisten meine Follower erreicht werden, ne? Aber ich meine schon so über 15% der Leute, die man erreicht, sollten auch Leute sein, die man nicht.
Das ist schön, diese Idealvorstellung, aber der Punkt ist, wenn jetzt uns christliche Content-ProduzentInnen im Kirchendienst oder Ehrenamtliche zuhören sollten und jetzt auf Instagram in ihre Statistiken reingehen, werden sie sehen, dass das nicht so ist. Und das liegt, und das ist mein Punkt, nicht nur an den Inhalten. Das liegt auch an den Inhalten, weil die, ne, wir können ja auch gerne mal jetzt ein bisschen über die Inhalte sprechen, aber noch ein Satz zu den Metriken. Es liegt auch an der Plattformarchitektur zu einem gewaltigen Teil am Ausspielen dieser Inhalte. Und man kann da optimieren, wie man lustig ist. Da kann man auch die Zeit vielleicht überlegen, wie kann ich meine eigene Zeit, Lebens- oder Arbeitszeit für was anderes nutzen, wovon ich vielleicht einen langfristigeren, größeren Nutzen für mein Projekt, was auch immer das ist, habe, als jetzt Insta-Beiträge zu optimieren, damit sie dem gegenwärtigen Algorithmus mehr entsprechen.
Ich glaube, wenn du Leute außerhalb von deiner eigenen Bubble erreichen willst, dann musst du halt auch mindestens Themen haben, die Leute außerhalb deiner eigenen Bubble interessiert, ne? Oder zumindest noch ein zweites Interesse machen. Aber worauf ich mit dir eben mal reden wollte, weil das etwas ist, was mich stark beschäftigt und ich glaube, du bist ein super Gesprächspartner für und es passt ganz gut zu dem Schwenk, den wir gerade schon gemacht haben und auch mit dem Blick vom Prosument, Konsument von denen schwenkt mit. Mein Gefühl ist, dass du bei Instagram etwas siehst, was du bei YouTube schon seit einiger Zeit hast und zwar eine viel stärkere Professionalisierung des Contents. Das hast du bei Facebook auch gesehen, nur bei Facebook wurde es richtig ätzend, weil auch super viele Meme- und Trash-Pages reingekommen sind. Bei YouTube hat es sich ja, würde ich sagen, qualitativ richtig gut auf den Content auch ausgeschlagen. Klar hast du auch Ecken, die so ein bisschen Zirkelrückenkraulen sind, also Reaction-Streams auf Reaction-Streams oder sowas. Aber du hast natürlich auch sehr hochwertig produzierte Inhalte mittlerweile auf YouTube drauf, die aus einer Professionalisierung kommen. Und auf der anderen Seite sorgt es natürlich dafür, dass Dinge, die nicht in ähnlicher Weise hochwertig durchdacht und produziert sind, es viel, viel schwerer haben, durchzukommen. Also man kann auch gegen Reaction-Streams sagen, was man will, aber wenn man sich die Bubble MeinungsbloggerInnen und Reaction-Streamer angucke, sind ja auch die erfolgreich, die auch dieses Format handwerklich gut spielen können und quasi auch immer bereit sind, wieder darauf Antwort zu geben und wieder was zu machen und so. Das ist ja auch einfach Aufwand. Ne, klammern wir es auf. So, und bei Instagram, finde ich, merkt man, dass die letzten 1,5, 2 Jahre so ein bisschen nachdem Corona ausgeklungen ist und man nochmal diesen großen Schub hatte. Und ich glaube, dann zwei Entwicklungen zum einen kamen. Zum einen haben die Leute weniger Bock auf digitale Angebote. Zum anderen sind die Leute aber in digitalen Angeboten verhaftet, weil es einfach viel Zeit sie dahin geführt hat. Und es wird viel zäher dadurch, dass man sich auch auf Business-Seite professionalisiert hat in diesen Angeboten in dieser Zeit, um eben Marketing, ihre Produkte an den Markt bringen, besser zu machen, wird es viel zäher und viel anstrengender, Accounts wachsen zu lassen. Also vor 4 Jahren habe ich den Account noch viel schneller auf 1,000 Leute hochgepumpt. Jetzt ist das nicht mehr verlässlich und richtig zäh. Ja,
also ich meine, es kommt immer drauf an, was man will. Also du kannst natürlich in den liberalen, nicht weirden christlichen Bubbles auf Instagram im Moment kannst du ja 1000 Follower sammeln innerhalb von 2-3 Wochen, das ist kein Problem. Du schreibst einfach nur 10 Leute an, die du eh schon kennst, aus mit denen du gemeinsam irgendwo in einer Pfarrerausbildung warst oder was auch immer. Ja, also da lässt sich einiges organisieren. Die Frage ist, ob das dann was bringt, ne? Also, weil die MIDI-Studie hat, diese MIDI-Studie über Instagram und die Followerschaft von Sinfluencerinnen, das ist jetzt, glaube ich, schon auch 22 gewesen. Diese MIDI-Studie hat gezeigt, dass die Leute ganz häufig mehreren von diesen Accounts folgen, dass es also eine sehr dichte Szene ist, mit sehr viel Querverbindung und dass die meisten Leute davon schon Christen sind und Kirchenmitglieder. Also muss man sagen, wenn man jetzt heute, wie du gerade gesagt hast, was Neues anfangen wollte, dann müsste man sich gut fragen, was soll das eigentlich sein im Vergleich zu dem, was es nicht auch schon gibt. Hashtag Ressourcenschonung. Ja, so, aber ich wollte auf noch einen anderen Punkt kurz eingehen, den du gerade gesagt hast, nämlich den mit der Zeit. Also wer ist da eigentlich und wer nutzt das? Und ich finde es ganz spannend, weil wir alle dazu neigen, unser eigenes Mediennutzungsverhalten auf andere Leute zu übertragen. Die Mediennutzung in Deutschland ist zwar hoch digitalisiert inzwischen, aber sie hat ihre Grenzen. Und in der aktuellen ARD-ZDF-Medienstudie, das ist so das Benchmark-Ding in Deutschland, die jeden Herbst rauskommt, sehen wir das auch. Also in den jüngeren Zielgruppen ist die Social-Media-Nutzung zwar bei über 90%, aber sie steigt eben auch nicht mehr weiter, sie ist ausgeschöpft. Und die Zeit, wie du gerade gesagt hast, ist auch ausgeschöpft. Das heißt, wenn ich mit neuen Sachen reingehe, müssten die Nutzerinnen und Nutzer sagen, dann will ich aber auf zum Beispiel ein Format verzichten, was mir aber schon ganz ans Herz gewachsen ist. Und jetzt kommt dann die absolute Zeit, die wir haben an Lebenszeit am Tag auch mit ins Spiel. Denn mehr als 20, 25 Minuten im Durchschnitt verbringen die Leute nicht auf Instagram. In dieser sehr jungen Altersschicht. Dort, wo es im Moment Wachstum gibt, auch in Deutschland, sind die Älteren, also die über 50-Jährigen. Und da kann man sich mal gut anschauen als christlicher Content-Produzent, mache ich eigentlich was für die? Oder kapaziere ich mich die ganze Zeit auf eine sehr, sehr junge Zielgruppe, die nicht mehr weiter wächst und die schon ausgeschöpft ist?
Es ist ja super spannend auch, wenn man sich nochmal gerade anguckt, wie es bei Funk geht. Das ist ja auch, ich meine, bei den Kirchen in der Pastoral, in der Seelsorge sagt man ja immer die jungen Erwachsenen. Und was macht man für die jungen Erwachsenen und wie erreicht man die? Und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist es so ein bisschen der Gap zwischen Funkformate und reguläre öffentlich-rechtliche Formate, weil ganz viele Kanäle fallen gerade aus der Funk-Zielgruppe rauf, weil es halt Millennial-Content ist. Und die werden jetzt zu alt. Dadurch, die Formate sind immer noch gut geklickt oder sowas, ne? Oder werden auch teilweise ja deswegen auch von privaten Produktionsfirmen übernommen, zum Beispiel
World oder Wurzum oder sowas. Ja, sehe von Produktionsfirmen für Funk produziert. Das ist gar nicht so selten. Also von wegen Funk kein Landesrundfunk,
aber dass
irgendwo steht, wo hauptsächlich öffentlich-rechtliche Journalistinnen arbeiten. Im Gegenteil. Ja. Also ich bin da, Entschuldigung, dass ich so hart da reingehe, aber es ist sehr richtig und sehr wichtig, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, unser aller Medienproduzent in deiner und meinem Eigentum, ja, natürlich was macht für eine Zielgruppe von jungen Menschen, die nicht mehr linear Fernsehen schaut, sondern Bewegtbild im Netz schaut. Also das zeigt dann auch die ARD-ZDF-Medienstudie. Es ist halt so, die Leute schauen YouTube, vor allem Streamern noch, dann Streaming, dann Mediatheken und dann erst tatsächlich lineares TV in den jüngeren Altersschichten. Und weil man am Mediennutzungsverhalten seiner eigenen Jugend auch hängen bleibt und es weitermacht, ne, also wer mit 15 Gamer war, ist es auch mit 35 noch. Und wer mit 15 gestreamt hat, der wird nicht mit 25 und 30 auf immer wieder linear Fernsehen schauen. Insofern ist es ganz wichtig, dass es mit Funk eben ein öffentlich-rechtliches Angebot gibt, das hauptsächlich auf YouTube und auf anderen Social-Media-Plattformen sendet. Da bin ich prinzipiell sehr dafür. Was ich gerne hätte, ist, dass die dort die gleiche Qualität halten wie im Kinderprogramm. Gute Sachen zu machen, kann man nicht Ewigkeiten skalieren. Und bei Funk ist es so, dass Formate eingekauft wurden, um 20 zu testen, um 5 zu behalten, um nach 5 Jahren zu sagen, okay, nächste Sache. Und das kann man auch so machen und man braucht auch die Reichweiten. Und wenn man das Spiel auf YouTube mitspielen will, muss man das vielleicht auch. Aber wir haben einen öffentlich-rechtlichen Sendeauftrag und es ist schon eklatant und ich finde auch sehr, sehr schade in den letzten Jahren, dass es von 20 Presse- und Journalismusskandalen in den letzten 5 Jahren 15 auf das Konto von Funkformaten gehen. Ja, und das ist einfach nachlässige Arbeit, die eben mit der großen Arbeit und mit qualitätsvollen Arbeit in anderen Redaktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht mithalten kann. Und das hat nichts damit zu tun, dass da dümmere Leute arbeiten oder hat erst recht nichts damit zu tun, dass da jüngere Leute arbeiten, sondern das hat was damit zu tun, dass man sich im Output an den sozialen Netzwerken orientiert. Nämlich zu sagen, es muss ganz, ganz viel, es muss ganz hoch Emotionalität sein, es muss personalisiert sein. Deshalb sieht man bei Funkformaten auch immer den Journalisten mit dem Bild. Und der erzählt dir dann was, worüber du dich auch aufregen kannst. Und zum Schluss wird gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder und zwischendurch gibt's noch 10 Reels. Und das ist too much. Und ich glaube, wir kommen auch wirklich an den Punkt im Mediennutzungsverhalten von uns allen, wo wir sehen, es ist too much. Also die Mediennutzungsdauer in Deutschland ist im letzten Jahr zurückgegangen, um eine halbe Stunde am Tag weniger. Es ist für uns, also ich spüre es in mir, vielleicht spürst du das auch, vielleicht spüren das auch die HörerInnen. Manches ist too much. Ja, und ich würde mir einfach wünschen zu sagen, nee, wir machen vielleicht ein bisschen weniger, aber das in höchster Qualität. Und das nicht bloß bei Funk, sondern vielleicht haben es ja jetzt alle gemerkt, das meine ich natürlich auch für die kirchliche und christliche Medienproduktion.
Der Punkt, den ich nochmal stark machen wollte, war zu sagen, wie geht man quasi mit dem Gap um von Leuten, die man nicht erreicht, die aber trotzdem interessiert sind. Du hast die Altersgruppe angesprochen, die so unter Silver Surfer sind, die langsam von, die auch keinen Bock mehr haben auf Facebook und rüber schwappen auf Instagram und die, dessen Mediennutzung noch steigt. Also steigende Zielgruppe heißt ja immer noch, dass sich ein Markt erweitert und dadurch ist Wachstum immer einfacher als in einem gesättigten Markt, wie in der jüngeren Zielgruppe. Und ich würde sagen, eine ähnliche Tendenz hast du eben auch bei Millennials jetzt quasi im öffentlich-rechtlichen Auftrag, weil da eben auch eine Lücke entsteht zwischen Leuten, die aus der Funkaltersklasse rausfallen und meistens noch nicht in das.
Wir müssen mal bitte von dem Alter wegkommen, Tobias. Ich meine das ernstlich. Ich meine das ganz ernst. Ich habe das letztes Jahr, bevor ich den Social Media Update für dieses Jahr geschrieben habe, habe ich mir den vom letzten Jahr wieder angeschaut. Das macht man ja gelegentlich. Und habe so gesehen, was ich da geschrieben habe. Und das ist ja auch alles nicht dumm. Das empfehle ich auch. Aber es baut zum Beispiel sehr stark wieder darauf auf, obwohl ich es im Text kritisiere, nach diesen Generationenzuschreibungen zu schauen. Und das ist was wir in Deutschland machen, vor allen Dingen im Medienbereich, weil wir das so aus den werberelevanten Zielgruppen kennen, die auch so arbeiten, also Leute in 10-Jahres- oder 20-Jahres-Schritten einteilen, zu sagen, die verbindet dann was. Und es gibt sehr gute, inzwischen empirische Forschung, die nahelegt, dass es Leute, dass uns als Menschen mehr über Generationengrenzen verbindet, was viel wichtiger ist, auch ist für unseren Medienkonsum, für unsere Einstellung im Leben, auch für unser religiöses Wohlbefinden, ja, als die Generationenzugehörigkeit. Und ich glaube, wir müssen ganz dringend mal weg davon, immer zu sagen, die Millennials hier oder da sind die Zoomer und da sind die Boomer oder sowas, sondern wirklich zu schauen, nee, wie können wir eigentlich mal über Menschen und ihre Interessen, wie können wir über uns selber, uns selbst verständigen, ohne solche Zuschreibungen, die dann immer echt schwierig sind und ganz häufig nicht passen. Aber wo du recht hast, ist, es gibt Formate bei Funk jetzt, da wachsen die Leute raus und ein paar von denen werden von den normalen Sendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk übernommen und weitergeführt, aber der Großteil fällt aus.
In der Academy haben wir einen Kurs zum Thema Zielgruppen als Generationen denken und da beschäftigt sich Sven ja auch nochmal stärker mit dem Part der Kritik- und Generationenbegriff und warum es trotzdem manchmal sinnvoll ist, das zu tun. Und ich glaube, also das, was du gesagt hast, ist ja vollkommen richtig. Es gibt empirisch kaum Belege, die eine Unterscheidung in Generationen zulassen. Und im Prinzip hat man redet davon, welche Effekte sind quasi nur in Generationen nachweisbar. Und ein Effekt, der zum Beispiel nur in einer Generation nachweisbar ist, die Einstellung zu Arbeit in der Boomer-Generation. Ne? Und man geht aber im Marketing ganz gerne hin und adressiert diese 15-Jahres-Einheiten mit besonderen Sachen, ne? Und sagt so, dadurch, dass die so und so sind, das ist das einschneidende Erlebnis, was die hatten und deswegen wird das die ganze Zeit prägen und so. Und auf der anderen Seite helfen natürlich Komplexitäten zu unterteilen da drinne, Sachen sich nochmal anzugucken, weil natürlich jemand, der mit dem Internet aufgewachsen ist, andere Einstellungen zu Sachen hat oder Zugänglichkeiten mehr hat, als jemand, der nicht damit aufgewachsen ist. Also meine Kinder sind alles, was leuchtet und sich bewegt, ist ein Touchscreen. Für mich war das total bemerkenswert, dass man einfach so machen kann am Handy und dann bewegt sich das. Meine 9-jährige Tochter versteht das Handy. Würde dir da ergänzend zustimmen, es ändert natürlich nicht, dass die Werte dadurch ändern. Also unsere Kinder werden nicht dadurch weniger homophob weil sie mit dem Internet aufgewachsen sind oder nicht, sondern diese Werte verändern sich. Und ich glaube, das ist auch mal gut, dass du es ansprichst, dass
also nehmen wir mal für unseren ganz häufigen Anwendungsbereich Social Media und Kirchen und Christen, nehmen wir da mal statt Generation mal was anderes, nämlich das Merkmal Verbundenheit. Ja, das ist auch nie unkompliziert. Ne? Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen arbeiten mit diesem Begriff und da gibt's dann auch immer Streit darum, was da eigentlich damit gemeint ist und whatever. Ja, aber nehmen wir mal sowas mit Verbundenheit. Also Leute, die in ihrem analogen Leben mit der Kirche in irgendeiner Art und Weise verbunden sind, in unterschiedlichen Abstufungen, hochverbunden, Mitglied, aber nicht so aktiv, bis hin zu sehr aktiv. Und wie sieht das digital aus? Das wäre zum Beispiel was, wonach man auch mal gut fragen könnte, ohne dass man auf das Niveau von wissenschaftlichen Untersuchungen hochginge. Aber das kann man ja seine eigene Followerinnenschaft mal fragen. Ne? Also wie sieht es eigentlich bei euch aus? Geht ihr regelmäßig in Gottesdienst? Ich meine, das wird ja auch gleich, das passiert ja auch, ne? Weil da wird ja neuer Content rausgemacht aus solchen Fragen. Aber ich sage das jetzt mit dem Schmunzeln. Ich hoffe, das hört man auch, weil in den letzten Wochen die evangelische E-Redaktion zum Beispiel sowas gemacht hat. Ne? Also wer kennt den Taufspruch? Wer kennt seinen Konfirmationsspruch? Wie häufig lest ihr eigentlich in der Bibel? Und das ist natürlich erstmal ganz harmlos. Und die lieben Kolleginnen da, sie stehen da in ihrem Büro und machen so Filmchen draus. Aber im Grunde genommen ist das auch Marktforschung, weil die natürlich dadurch auch was darüber lernen, für wen sie eigentlich senden. Das kann natürlich nicht schaden. Und dann müsste man jetzt noch die richtigen Schlüsse rausziehen. Herzliche Grüße ins Gap, weil dann ist ja die Frage, was ist mein Auftrag als Medienschaffende, christliche Medienschaffende? Ist es Mitgliederbindung? Also wende ich mich an die Leute, die schon Bibel lesen, die schon in Gottesdienst gehen, die schon ihren Taufspruch kennen? Oder ist es Neumitgliedergewinnung? Ja? Und demnach müssen sich die Formate auch tatsächlich unterscheiden. Und hier wiederhole ich jetzt nur die Kritik, die ich schon all die Jahre habe. Wir haben haufenweise Formate, die von sich selber behaupten, sie richteten sich neue, aber eigentlich werden sie hauptsächlich und fast durchgängig von Hochverbundenen konsumiert. Und für die sind sie nicht schlau genug und nicht weiterbringend genug und nicht deep genug oder wie auch immer, welches Wort du dafür benutzen willst, ja. Snacks, ja. Während für die, die tatsächlich sich nie auskennen, gar nie die richtige Sprache gefunden wird. Und ich glaube, das ist tatsächlich nach wie vor ein Problem. Uns fehlen Formate, die tatsächlich die richtige Sprache für das Bubble Crashen finden. Und es fehlen Formate, die Leute, die sagen, wir machen schon etwas, wir sind schon dabei, wirklich weiterbringen. Ein Großteil der christlichen Medienproduktion in Deutschland ist redundant und vom Niveau her beklagenswert.
Ich meine, da sind wir wieder bei dem, wie erreicht man nicht FollowerInnen auf Plattformen. Und ich meine, man muss sich auch nochmal klar machen, dass wenn ich Leute frage nach ihrem Tauf- und Konfirmationsspruch, dass das erstmal nicht in der Interessenlage von Leuten liegt, die nicht verbunden sind mit Kirche und kirchlichen Einrichtungen.
Also ich sage immer, die Kirche hat ja große Schätze und eine Kinderkrankheit der digitalen Kirche oder der christlichen Medienproduktion in Deutschland ist schon immer, das Alte nicht wertzuschätzen, sondern so zu tun, als ob man quasi was Neues macht. Aber sowas wie Taufsprüche, Taufkerzen, überhaupt das in die Kirchen gehen, zu Andachten, Gottesdiensten oder zur stillen Besinnung, das sind alles tolle und spannende Sachen und Ressourcen, die man nach vorne stellen sollte. Und wenn schon, denn schon, ist es vielleicht sogar das wirklich ein Spezifikum der christlichen Medienproduktion in Deutschland, anderswo im anglikanischen Raum ist es ja überhaupt nicht so, dass quasi die meisten Formate, aber viele auch erfolgreiche Formate sich damit beschäftigen, das schon bestehende, traditionelle, analoge von mir aus auch schlecht zu reden. Also ich will mal ein gutes Beispiel machen, dann hoffe damit meinen Punkt erneut gemacht zu haben. Vor ein paar Wochen gab es ein herrliches Video der schwedischen Kirche, wo die aktuellen Jugendworte aufgenommen wurden von dem Bischof, als er die Kirche gezeigt hat. Demure und was auch immer. Also ich gebe mir jetzt nicht die Peinlichkeit her, das alles nochmal zu rezitieren. Vielleicht kannst du es in die Shownotes packen, wenn du lieb bist. Ja, so ein herrliches Vorstellungsvideo über die Kirche, was da alles so zu finden ist im Kirchenraum, von dem Bischof gemacht. Ziemlich alter Mensch, ne, Boomer. Und benutzt aber dafür die witzigen Videos und hat es nachgemacht. Das hat in Großbritannien schon jemand gemacht mit einem Museum. Und der hat es im Grunde genommen 1:1 übernommen. Zur gleichen Zeit, 1-2 Tage später, kommt ein viel, viel teurer produziertes Image-Video der Bayerischen Landeskirche auf YouTube und auf Instagram raus. das eigentlich Werbung machen will für die Wahl von Kirchenvorständen. Und ich warte, 10 Sekunden läuft dieses Video oder 20 und dann wird zum ersten Mal mir gesagt, dass Kirche ja langweilig ist und es wird mir sogar noch gezeigt, indem da eine Person zu sehen ist, die laut gähnt. Und ich sage mir, warum? Warum, Kirche, bist du so, dass du mir sagen musst in deinen eigenen Imagefilm, dass du langweilig bist? Dass du denkst, dass du selbst langweilig bist? Das macht niemand, ja, und in Schweden würden die gar nicht auf die Idee kommen, ja, das so zu machen. Aber in Imagefilmen von deutschen Kirchen passiert das. Und unsere christlichen Sinfluencer machen das ja auch. Ganz liebe Leute, die du und ich kennen, die machen das alle. Sich von der Negativfolie einer analogen Kirche abzusetzen, statt zu sagen, ey, schaut mal, wie geil das ist. Das ist nicht zuletzt, ich sag's nochmal, ganz respektlos gegenüber den Leuten, die da arbeiten, ehrenamtlich und hauptamtlich, und die quasi immer nur als, das ist langweilig, das ist all, das ist nicht so geil, nicht so krass, wie wir das hier machen, ja?
Ich sehe diese Entwicklung, die nervt mich vor allen Dingen im Kontext von Theologie, wo man Sachen, die irgendwie Erstsemester Theologie Probevorlesung im Rahmen des De Academicus gesagt wird, sowas wie Eva ist gar nicht geklaut worden, sondern aus der Rippe und das ist ein tragendes Element der Architektur geschnitten, wo dann so hingestellt wird und so gesagt wird, hier, schaut mal, alle lesen die Bibel falsch und ich sag euch jetzt mal den progressiven Turn in der ganzen Exegese, wo man denkt so, ja, du könntest auch einfach mal hinschreiben, dass das Common Sense ist.
Ja, oder du kannst es lassen und einfach andere Themen machen.
Du bist dann eigentlich nicht im Dissens zu kirchlicher Lehrmeinung, sondern du vertrittst hier gerade kirchlicher Lehrmeinung, die zum Beispiel sagt, auch katholischerseits irgendwie auf die Bibel bezogen, naja, das ist inspiriertes Menschenwort, göttlich inspiriertes Menschenwort oder so.
Oder dieses permanente drauf rumgereite auf kein Sex vor der Ehe. Ich bin jetzt, Moment, ich muss nachrechnen, 36 Jahre alt. 36 bin ich und ich bin Kirchenkind seit den Kinderbibeltagen und Christenlehre, ja? Und ich war auch in der Junggemeinde in einer relativ frommen Landeskirche. Ich kenne diese Debatten, ich habe sie alle schon 30.000 Mal geführt. Ich bin deshalb natürlich nicht Standardempfänger dieser Nachrichten. Ja, ich sage ja nicht, dass es nicht auch für Leute tatsächlich irgendwie doch nochmal interessant sein könnte. Aber what the fuck? Jedes Mal, wenn ich da sage, ist das so? Nein, ist es nicht. Aktualisiere ich das ja wieder. Als ob die Mehrheit der Christinnen und Christen in Deutschland das glauben würden. Und das ist totaler Humbug. Und ich würde mir einfach mehr Sensibilität dafür wünschen, gerade für die Leute, die auch im tatsächlich im engeren Sinne im kirchlichen Auftrag handeln online. Ja, also es gibt ja nicht bloß die Ehrenamtlichen, können machen, was sie lustig sind. Aber wir haben es ja hier mit Hauptamtlichen zu tun, die im kirchlichen Auftrag senden. Und das ist einfach faul, immer erstens immer wieder die gleichen Sachen zu machen und b, auf die Kosten anderer Leute im Grunde genommen sich zu erheben.
Und ich möchte nochmal an dieser Stelle auch sehr deutlich hervorheben, dass es einen Unterschied gibt zwischen, ich bin hier Teil einer Organisation und ich kritisiere als solches die Organisation an Stellen, wo sie kritikwürdig ist. Ich möchte an dieser Stelle zum Beispiel mal Theresa und ihren Einsatz für die Forumstudie hervorheben, ne, wo man sagt so, hey, das ist halt unser Mist, wir müssen uns hier
drum kümmern. Ja, nee, also das ist, das so, würde ich jetzt ungern wollen, dass man mich so...
Ich verstehe dich richtig. Ich möchte nur einmal in Klarheit in diesem Podcast gesagt haben, dass es was anderes ist zu sagen, ich kritisiere die Organisation an Punkten, wo sie kritikwürdig wäre. Und das ist total nobel und das ist richtig. Und das sollen auch Personen mit Amt und Würde machen und auch mit öffentlicher Reichweite. So, das ist gut. Ich glaube, darüber, worüber wir geredet haben, ist zu sagen, wir nehmen etwas, was eigentlich Common Sense komplett woanders ist, nehmen eine Extremmeinung und tun so, als ob wir selber die einzige Person sind, die diese Extremmeinung wieder richtig reden kann, wie zum Beispiel die Frage, ob es einen personellen Gott gibt oder wie Gott jetzt angesprochen wird, ne? Und dann stellt man halt den anderen Kontext so hin und sagt so, naja, schaut mal, ihr wisst ja, Kirche ist ja immer so und so und zwar vor allen Dingen sehr homophob, aber ich bin das ja nicht. Und dann muss man sagen, ey, was mich wirklich abfuckt, sind halt Leute, die oft aus einer freikirchlichen Prägung kommen und sagen, gut, dass wir endlich mal über Homosexualität sprechen. Und der Weg der evangelischen Kirche ist bestimmt noch kein abgeschlossener, was das angeht. Die Katholiken fangen so langsam vielleicht mal so ein bisschen an, ne? Aber man muss schon sagen, wenn man sich die evangelische Konfession anguckt und die katholische Konfession anguckt, kann man den protestantischen Geschwistern nicht vorwerfen, dass sie sich mit diesem Thema nicht ernsthaft beschäftigt haben und ja sogar die Ökumene Bemühungen mit der katholischen Kirche dadurch ja auch auf Eis gelegt haben an bestimmten Stellen. Nicht schlimm, soll man so machen. Finde ich richtig gut, können wir viel von lernen, ne? Aber dann hinzugehen und zu sagen, Gott sei Dank reden wir jetzt mal, weil ich das gesagt habe, reden wir endlich mal über die Rolle von Homosexualität in der christlichen
Kirche. Du hast jetzt gerade Freikirchen gesagt. Also es gibt halt so einen Punkt, wo man aus einer eigenen christlichen Sozialisation kommt, die bisher darauf gebaut war zu sagen, wir sind Christen, andere Leute, die bei der Kirche irgendwie mitmachen, sind nie so richtig Christen, ne? So, auch wenn die getauft sind. Und das ist etwas, das kriegst du ganz schwer aus einem selber raus, selbst wenn man andere Teile der Verkündigung, die man in solchen Kontexten erlebt hat, mit dem man groß geworden ist, abgelegt hat. Das ist das eine, aber das will ich gar nicht weiter vertiefen. Das zweite, also mein Alltagsgeschäft als Journalist, der im Raum der Kirche arbeitet, und zwar nicht für die Kirche arbeitet, ist die Kritik. Kritik ist nicht, sich als moralisch besser hinzustellen. Kritik ist nicht, einfach empört zu sein. Kritik ist was anderes. Ja, und ich bin erstaunt, weil ich mal an manchen Themen ja auch wirklich lange arbeite, unter anderem am Thema Missbrauch in der evangelischen Kirche. Und du hast die einzige Ausnahme, hast du jetzt gerade vorhin schon erwähnt, weil Theresa sich tatsächlich bemüht, das Thema Forumstudio und das Thema Missbrauch evangelisch in den Vordergrund zu schieben. Übrigens, ohne, das brauchen wir auch nicht über einen heißen Brei herumreden, erstens auch im Auftrag ihrer Landeskirche, also es ist keine unabhängige Berichterstatterin. Und das zweite ist, dass das natürlich nicht die Beiträge sind, die Insta von Theresa sehen will. Und auch die Nutzerinnen nicht. Ne? Also muss man sich, geht bitte auf Theresas Seite, schaut euch das an, wie häufig die Beiträge geliked werden, die sich mit Missbrauch beschäftigen und andere Beiträge. Und vergleicht es gerne mal als mündige NutzerInnen und Konsumentin. Und ich finde es trotzdem richtig, dass sie das macht. Und es gab auch so eine kurze Kachelaktion, aber eine Kachelaktion ist kein Aktivismus, ist kein dauerhaftes Interesse. Und wo kein dauerhaftes Interesse ist, ändern sich Strukturen nicht. Virtue Signaling ist ein Problem von progressiven Leuten. Und deshalb kann es auch nur von progressiven Leuten gelöst werden. Und das soll aber natürlich nicht drittens davon ablenken, dass die eigentlichen Gefahrenpoole noch wo ganz anders liegen. Ja, also wir haben Fake News, wir haben Hetze, gegen LGBTQI, wir haben Rassismus, wir haben rechtsextreme Kommunikation auf Social Media. Und die sind natürlich das eigentlich noch viel größere und vordringlichere Problem, als dass jetzt wir Progressiven immer nur mit unseren Problemen, Binnenproblemen haushalten. Ja, also das will ich auch nochmal kurz dazu sagen. Natürlich kann jemand gerne das 10. Video über, keine Ahnung, irgendein exegetisches Bibelthema machen oder ein feministisches Thema oder ein LGBTQI-Thema. Da geht bei mir jetzt nicht der Puls hoch, wo ich sage, oh Himmels, wenn das darf der nie, weil das natürlich auch Teil des Ansendens gegen den viel, viel größeren rechtsradikalen Anti-LGBTQ-4-Teil ist, den es auch gibt. Ja, was ich mir nur wünschen würde, ist, dass man wirklich auch realistisch darauf guckt, wie erfolgreich ist das eigentlich, in so einer Form auch ein bisschen nebenher zu senden. Kann es nie eigentlich auch Auftrag und Aufgabe von Christen sein, tatsächlich sich damit auseinanderzusetzen, was da woanders getrieben wird?
Und damit können wir nochmal abschließend den paar drüber zu Social Media ziehen, weil Social Media, darf man nicht den Fehler machen zu denken, dass das, was passiert, etwas ist, was eins zu eins auf die Realität umgesetzt wird, sondern es ist eben ein inszeniertes Schaufenster, was gegeben ist. Und neben dem, was gesagt wird, ist ja noch die Frage, wie gehandelt wird. Ne? Also ich möchte meine Lanze nochmal für Theresa an dieser Stelle brechen, weil ich von ihr weiß, dass das Engagement für die Forumstudio nicht im Instagram-Kanal endet und dass man natürlich auch ein so unpopuläres Thema auf eine Plattform bringt, die sich eben nicht so gut klickt. Und auf der anderen Seite ist halt, das hast du ja am Anfang schon nochmal gesagt, wie sehr Plattformen eben auch ein gewisses Verhalten einfordern und zu sagen, naja, ein Verhalten oder ein Narrativ, der sagt, ich habe etwas verstanden, was die ganze Welt nicht verstanden kann und folgt mir, weil dann bekommt ihr noch mehr Tipps, wie ihr reicher werdet, wie ihr ein besseres Marketing macht, wie ihr endlich euren Instagram-Kanal führt, wie ihr besser glauben könnt, wie ihr die Bibel besser leben könnt. Dieser Narrativ ist halt etwas, was sehr verfängt und was Leute sehr verfänglich macht und deswegen ja auch entsprechend CreatorInnen oder Leute, die Medien produzieren, sind eben dahin verführt, auch diesen Narrativ zu machen. So ein bisschen wie das Zerreißen eines Films ja auch mehr Aufmerksamkeit mit sich zieht, als wenn man sagt, ja, ist ein netter Familienfilm, wird jetzt nichts ausreißen, aber ist okay, ne? Dann ist ja besser zu titeln, wie Pixar ein für alle Mal seinen Erben mit Füßen tritt. Und ich bin der Filmkritiker, der das mal erkannt hat, ne? Und die Verlockung ist halt da, weil ich auf einmal ein Publikum bekomme, was sagt, was vielleicht tatsächlich diese Information neu findet und davon noch nie gehört hat, dass man die Bibel auch anders lesen kann als fundamentalistisch, weil das auch vielleicht auch ein Vorurteil ist, das mit dem einhergeht und sagt so, krass, endlich mal eine Fahrperson, die queerfreundlich ist oder die sexpositiv ist oder die mit Armen redet oder die tatsächlich in den Kindergarten geht und mit denen ordentliche Sachen feiert oder die sich nicht übergriffig verhält. Und dann muss man sagen, ja, also es gibt eine ganze Menge von diesen Leuten, die in Kirche arbeiten, die vollkommen normal sind und vollkommen normale, mittlere Positionen haben in den Sachen. Und es ist eben nicht nur ein Heiland, den man irgendwo sieht, der das komplett hat. Aber das ist halt eine Verführung in der Logik.
Ja, also damit, von Social Media, wenn man das macht, beteiligt man sich halt. Das ist wirklich in einem grundsätzlichen Sinne nochmal ganz wichtig, finde ich. Man beteiligt sich, wenn man das so macht, an einer Struktur unserer Kommunikation, die seit 15, 14 Jahren so prävalent geworden ist in unserer Gesellschaft, dass sie unser politisches und gesellschaftliches Miteinander beschädigt. Es hat viele Gründe, soziale Ausgrenzung, wirtschaftliche Ungleichheit, aber die sozialen Medien haben an diesen inzwischen ja fast 15 Jahren Eskalation in unserer Gesellschaft im großen Anteil. Man kann mit sozialen Medien, mit Social Media Plattformen nicht naiv mehr umgehen. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, macht was mit den Inhalten, macht was mit uns als Leuten, die kommunizieren. Und da wir digital kommunizieren, ist die digitale Kommunikation mit im Blick. Wenn wir uns an diesen Dynamiken wehrlos beteiligen und einfach mitmachen, graben wir da unser eigenes Grab. Wir beschädigen aber auch, und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Sache, wir beschädigen auch uns selbst. Ich glaube, das ist ja grundbiblisch, dass nicht das, was wir zu uns nehmen, gefährlich ist, sondern das, was wir selber machen, was aus uns herauskommt. Ja? Und ich meine das wirklich ernst. Wer quasi sich die ganze Zeit mit Slop und dem Drängen nach Likes und nach, ja, sich billigen Abheben von anderen, natürlich auch mit Hass und blöden Kommentaren beschäftigt, das wirkt auf uns selbst zurück. Macht was mit uns als Person und uns war nicht was Gutes. Abschalten hilft, die Natur ist schön, man kann ein gutes Buch lesen. Ja? ARD, ZDF Medienstudie zeigt, junge Menschen lesen genauso viele Bücher wie alte Menschen und es sind nur die Jahrgänge dazwischen, die weniger Bücher lesen. Hat auch Gründe, nehme ich an. Ja? Aber man kann ein gutes Buch lesen, man kann sich mit Freunden treffen, man kann neue Freunde machen, man kann einen Sport versuchen, man kann rausgehen. Und man muss das nicht alles für Social Media snackable verwerten. Wir alle können auch gut überlegen, was wir eigentlich davon haben und welchen Nutzen wir davon haben. Und ich glaube, wir haben ein Maß, der erreicht, was in vielerlei Hinsicht auch ungesund ist für viele Nutzerinnen und Nutzer, ganz besonders auch für junge Menschen. Und da sollten wir miteinander auch Verantwortung tragen. Denn die Plattformen werden es nicht tun. Also Instagram wurde zwar verpflichtet auf neue Sicherheitsstandards, aber das ist nicht das originäre Interesse der Plattform. Da darf man sich nichts vormachen, sondern das müssen wir als kritische KonsumentInnen im persönlichen Verhalten, im Miteinander, im kommunalen Sinne und dann eben auch im politischen Sinne miteinander ausfechten. Sonst wird das Internet zu einem völlig unlebbaren Ort. Und das wollen wir dann, glaube ich, nicht.
Und ich meine, das ist ja auch etwas, was man allgemein nochmal festhalten kann. Wenn man sich selber über alle anderen stellt, mit einer einzelnen, also mit etwas Allgemeingültigen, ist das eben auch eine Form von Populismus, ne? Wenn man sagt, ich bin derjenige, der das schafft, was alle anderen nicht schaffen. Und ich würde mir schon wünschen, dass man ehrlicher umgeht mit den Sachen. So, also auch wenn es um Theologie geht oder wenn es um Theologie geht, wenn es um Kirchensachen geht, so niemand, es geht ja nicht um keine Kritik oder sowas, das ist natürlich Quatsch, aber dass man eben sagt, hey, guck mal, es gibt halt mehr davon. Ne? Ruach ist ja damals überhaupt als Netzwerk entstanden, um nochmal deutlich zu machen, es sind nicht immer nur Einzelpersonen, die mal was Gutes machen, sondern es gibt ganz, ganz viele Personen, die was Gutes machen und das nicht nur Social Media, sondern eben on wie offline. Und wir wollen gerne die Leute verbinden und die Leute unterstützen in ihrer guten Arbeit. Und ich glaube, es ist immer falsch, wenn man sagt, ich bin der Einzige, der weiß, wie es funktioniert. Ich meine, wir haben uns ja vor der Folge auch vortrefflich über unterschiedliche Sachen gestritten. Und ich finde, das muss sein, weil natürlich klar ist, dass wahrscheinlich jeder von uns glaubt, dass er die Wahrheit hat, aber niemand von uns die Wahrheit hat. Und ich kann genauso falsch liegen wie jeder andere auch in diesem Podcast, auch in diesen Kontexten. Und ich bin nicht der Allererste, der sich Gedanken darüber macht, wie Kirche in Zukunft sein könnte. Ich bin nicht der Allererste, der sich Gedanken darüber macht, wie Glaubenskommunikation funktionieren könnte. Und vielleicht werde ich auch nicht für alle Sachen ein Patentrezept haben, weil das wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert, ne? Und ich glaube, sich dann so hinzustellen und zu sagen, alle anderen können das nicht und ich bin der Einzige, der das macht und ihr müsst das und das machen, ist natürlich absoluter Käse.
Aber man soll es auch nicht zu weit relativieren, ne? Es gibt ja Maßstäbe guter Verkündigung, ne? Dafür werden ja Leute auch ausgebildet und können sich auch weiterbilden und man kann auch selber immer wieder dazu und neu dazulernen und das gilt sicherlich auch für die digitale Kommunikationsarbeit. Ne? Also man kann nicht einfach, das wäre unglücklich, wenn man quasi maßstabslos an christliche MedienproduzentInnen heranträte, weil man dann schlussendlich auch ganz klar missbräuchliche Medienformate gar nicht mehr als solche benennen könnte. Ja? Also es ist ja nicht so, dass es quasi auf der einen Seite ganz schlimme Sachen gibt und dann ist der Rest toll und nicht mehr der Kritik zugänglich, sondern Kritik ist ja auch die schönste Form des Kompliments, auch wenn sie sich eben selten noch mal so anfühlt, ja. Und weil wir die Forumstudie jetzt gerade schon mal angesprochen haben, eine Sache wird da ja als ein Risikofaktor für missbräuchliches Verhalten in der sexualisierten Gewalt beschrieben, nämlich die Kritikunfähigkeit von kirchlichen, ja, Sozietäten, kirchlichen Milieus. Das, glaube ich, gilt, es ist jetzt in der evangelischen Studie, aber es gilt, denke ich, auch für viele Milieus in der katholischen Kirche, dass wir Christen uns selten mal wirklich mit Kritik sehr nahe gehen. Und ich habe das ähnlich in einem Buch gelesen von Sonja Angelika Strube, Rechte Versuchung, gerade neues Buch im Herder Verlag, erschienen über hauptsächlich rechtsradikale Katholiken. Und da ist auch ein Problem, dass eben ganz häufig nicht in die Auseinandersetzung gegangen wird mit solchen Leuten, weil man eben sagt, naja, wer bin ich, dass ich urteilen soll und man wollte doch ein bisschen mehr Frieden halten. Ne? Also dieser Drang zum Frieden und wenig miteinander kritisch sein, das ist ein Gefahrenpotenzial für unterschiedlichste Formen missbräuchlichen Verhaltens. Und wir haben ja immer mal gesagt, dass die digitale Kirche ja sowas wie eine Avantgarde sein will. Das hat sich in fast allen Perspektiven als irrig herausgestellt. Aber es wäre ja ganz nett eigentlich, wenn wir dieses Miteinander in einer wertschätzenden Weise kritisch sein, um uns gegenseitig zu verbessern und eben auch um eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sicher digital kommunizieren kann, sicherer. Das ist davon abhängig, wie kritisch wir auch miteinander sind. Also insofern, no blame on the critics.
Voll. Nee, super. Mach mal mit. Ich wollte damit nur sagen, man soll sich nicht hinstellen und sagen, hey, ich bringe euch jetzt bei, wie das AIDA-Modell ist, weil ich habe das erfunden und alle anderen benutzen das nicht. So, und so ist es ja so ein bisschen so, ich sag dir erstmal so eine Theologie, alle anderen benutzen sie nicht. Ich so, nee, fucking you, du machst halt Common Sense. Und es kann trotzdem gut sein, dass du das nochmal übersetzen kannst und sagen kannst, hey, in der Situation, wie benutzt man das, ne? Aber ich glaube, es ist, das lernt man ja auch eigentlich mit wissenschaftlichen Arbeiten klarzumachen, dass Ideen eben weiterentwickelt werden und nicht neu erfunden. Windhauch, Windhauch, denn es gibt nichts Neues unter Gottes Sonne. Aber es gibt Zeit, die uns jetzt abläuft. Wir müssen zu einem Ende kommen. Philipp, ich nächstes Jahr spätestens wieder. Lass mich aber an dieser Stelle kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen, denn dieser Podcast und die Arbeit unserem Netzwerk wird gestützt, natürlich durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit im Verlag und in der Beratung, aber auch dadurch, dass ihr auf steadyhq.com/windhauch beziehungsweise auf oach.jetzt/plus eine Möglichkeit zum Abonnement bieten. Abonnement deswegen, weil es einfach die einfachste Art und Weise ist, das Geld bei uns richtig ankommt, richtig versteuert ist. Ihr habt mit Steady einen Partner in Deutschland, der das einzahlt. Ihr werdet erinnert. Es aktualisiert sich automatisch, aber ihr bekommt mehrere Wochen davor eine Nachricht und könnt es dann auch immer noch kündigen. Also es ist keine Abo-Falle, es ist einfach einfacher, als wenn ihr Geld einfach so überweist, dann bekommt nämlich die Steuerberatung immer einen kleinen Schluck auf. Von daher, das ist einfach eine gute Möglichkeit, das zu machen. Das hilft uns sehr in unserer Arbeit, verteilt die Folge. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch machen bei der Eule. Ich weiß, Philipp macht so ungern Werbung für ihre Abonnement, deswegen mache ich das an dieser Stelle. Auch die Eule läuft im Hintergrund mit Steady als Backend. Wenn ihr Lust habt, unsere Arbeit zu unterstützen, dann könnt ihr das beide machen. Das hilft es, Unabhängigkeit in diesem Sektor zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Philipp, die letzte Frage an dich. Ich meine, die standardletzte Frage hast du ja schon 1000 Mal beantwortet. Aber deswegen kurz und bündig, was glaubst du, über was unterhalten wir uns in einem Jahr im Hinblick auf Social Media? Ich nagel dich dann nächstes Jahr auch drauf fest, nur dass du...
Also ich hoffe, dass wir... nagel mich drauf fest, insofern als dass, wenn wir uns tatsächlich noch einmal sehen würden, uns vornehmen, jeweils 3-4 ganz tolle Beispiele mitzubringen, wo das, was wir jetzt gerade kritisiert haben, andere Leute viel, viel besser machen. Und die dann wenigstens zur Erwähnung bringen, weil ich habe immer die Hoffnung, dass Dinge besser werden.
Okay, dann danke dir für deine Zeit und deine Expertise auf diesem Feld. Danke für diese wunderschöne Folge und gerne bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt.